das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht. Ich verstehe offen gestanden nicht mehr, mit welchem Ziel.
Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz gestern im WDR-Europaforum gesagt.
Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Gleichzeitig ist Deutschland ein wichtiger Waffenlieferant für Israel. Aber es gibt immer mehr Stimmen, die einen Lieferstopp fordern.
Ich glaube, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen und auch konkrete Maßnahmen ergreifen, um Israel zum Umlenken zu bewegen.
Das sagt SPD-Politikerin Isabel Kadematuri. Wir schauen uns heute an, was für Waffen liefert Deutschland denn an Israel? Und mit Blick auf die Lage in Gaza fragen wir auch, macht Deutschland das weiterhin?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Ein aktuelles Thema mit persönlichen Perspektiven und den Hintergründen dazu. Das machen wir bei Unboxing News. Heute ist Dienstag, der 27. Mai 2025. Die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz zu Israels Kriegsführung in Gaza, die waren schon vergleichsweise deutlich.
Wenn Grenzen überschritten werden, wo einfach das humanitäre Völkerrecht jetzt wirklich verletzt wird, dann muss auch Deutschland, da muss auch der deutsche Bundeskanzler dazu etwas sagen.
Es sieht aber bisher so aus, als würde es erstmal bei deutlicher Kritik bleiben. In der CDU-Führung hält man sich mit konkreten Schritten bisher weiter zurück. In den letzten Tagen hat es wieder Berichte über Dutzende getötete Zivilistinnen und Zivilisten durch israelische Luftangriffe in Gaza gegeben. Internationale Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, sehen mögliche Kriegsverbrechen, die Israel in Gaza begeht. Amnesty International und Human Rights Watch sprechen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und einem Genozid an den PalästinenserInnen. In der SPD werden die Forderungen nach einem Stopp oder einer Beschränkung der Waffenlieferungen jetzt immer lauter. Zum Beispiel auch von ihr.
Also ich bin Isabel Kadematuri. Ich bin Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mannheim. Ich bin verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und stellvertretendes Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.
Mal ganz allgemein gefragt, warum hat Deutschland in der Vergangenheit Waffen an Israel geliefert?
Also normalerweise ist ja Deutschland ziemlich restriktiv mit der Waffenlieferung oder der Genehmigung von Waffenexporten in Konfliktgebieten. Wir haben dabei Israel immer eine begründete Ausnahme gemacht, wegen der besonderen historischen Verantwortung, die wir für die Sicherheit Israels auch tragen, die wir auch alle annehmen. Und weil Israel natürlich sich in einer besonderen Bedrohungslage auch befindet, durch den Iran insbesondere und verschiedene Organisationen, Terrororganisationen in der Region, die Israel bedrohen. Da ist die Hisbollah zu nennen oder eben auch die Hamas natürlich. Ist das eigentlich Konsens in der deutschen Politik, dass wir Rüstungsexporte nach Israel genehmigen, auch wenn es ein Konfliktherd ist.
Wie hitzig oder auch nicht hitzig wird in Ihrer Partei, aber auch in der Bundesregierung gerade über das Thema Waffenlieferung an Israel diskutiert?
Es sind natürlich schon emotionale und intensive Debatten, aber im Kern geht es ja um die Frage, dass wir alle mittlerweile ja die Analyse haben, dass israelische militärische Vorgehen in Gaza unverhältnismäßig ist, dass es zu Kriegsverbrechen durch das israelische Militär kommt und Völkerrecht nicht eingehalten wird. Und die Frage, an der sich die Debatte ein bisschen entzündet, ist nicht nur, wie deutlich spricht man das an, sondern folgen daraus auch Konsequenzen für unser Verhältnis zu Israel? Oder müssen wir auch konkrete Maßnahmen ergreifen, um Israel von diesem Kurs wieder abzubringen?
Gab es bei Ihnen so einen konkreten Punkt, wo Sie selber für sich gesagt haben, so, das reicht jetzt, jetzt muss ich wirklich grundlegend was ändern mit Blick auf Waffenlieferungen?
Das war eher ein Prozess. Also ich kann für mich sagen, dass ich schon relativ früh das militärische Vorgehen Israels in Gaza kritisch betrachtet habe. Und ich glaube, der Bruch für mich kam endgültig mit der Amtsübernahme von Donald Trump. Und damit ja auch jede Hoffnung begraben war, dass man auf dem Wege sozusagen des wohlwollenden Drucks was erreichen kann. Denn Donald Trump hat ja Netanyahu mehr oder weniger einen Freibrief gegeben, in Gaza so vorzugehen, wie er es für richtig hält.
Isabel Kadematuri teilt also die Auffassung, dass Deutschland eine historische Verantwortung für Israels Sicherheit hat. Sie sagt aber auch, der Zeitpunkt ist gekommen, wo man mehr Druck auf die israelische Regierung ausüben muss. Wie das ihrer Meinung nach genau aussehen sollte, da sprechen wir gleich noch drüber. Wir schauen uns aber erstmal an, was Deutschland denn überhaupt an Israel liefert. Wenn man auf die reinen Zahlen guckt, muss man sagen, Deutschland ist nach den USA Israels wichtigster Rüstungslieferant. Die USA waren in den letzten Jahren für rund 70% der Rüstungsexporte nach Israel verantwortlich. Deutschland für rund 30%. Israel gehört regelmäßig zu den Top 10 Empfängerländern deutscher Rüstungsexporte. 2023, also im Jahr des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, gab es recht hohe Ausfuhrwerte. Da hat die Bundesregierung Rüstungsgüter im Wert von 326 Millionen Euro an Israel genehmigt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres waren es Güter im Wert von 28 Millionen Euro. Und ja, ich weiß, das waren jetzt viele Zahlen. Wichtig zu wissen ist dabei ja aber auch, was wird denn da geliefert? Und da kann er uns helfen, das besser zu verstehen.
Mein Name ist Max Mutschler und ich bin Senior Researcher in Bonn am Bonn International Center for Conflict Studies. Und wie es der Name ja schon sagt, beschäftigen wir uns dort eben sehr viel mit Konflikten, gerade auch eben mit Gewaltkonflikten. Und ich arbeite eben speziell auch zu so Fragen von Rüstung, Rüstungskontrolle und auch seit vielen Jahren schon eben auch zur deutschen Rüstungsexportpolitik.
Genau das, was wir brauchen. Was genau waren das für Rüstungsgüter, die Deutschland in der Vergangenheit an Israel geliefert hat?
Also Deutschland hat in der Vergangenheit zum einen Kriegswaffen geliefert, also sozusagen die kompletten Waffensysteme. Da könnte man zum Beispiel U-Boote nennen oder auch Korvetten, also Kriegsschiffe. Ne? Da hat man sozusagen das ganze Waffensystem. Und darüber hinaus, und das ist dann sogar auch die breite Mehrheit der Fälle, hat Deutschland eben immer wieder Komponenten zum Beispiel für solche Waffensysteme geliefert. Wir sprechen dann, wenn wir nicht von Kriegswaffen sprechen, eben von sonstigen Rüstungsgütern. Zu diesen sonstigen Rüstungsgütern zählen zum Beispiel Getriebe für Kampfpanzer, Infrarotmodule für die Zielerfassung der F-16 Jagdbomber, aber zum Beispiel auch Klein- und Leichtwaffen oder entsprechende Munition wurden geliefert. Also Panzerfäuste unter anderem, Kleinwaffenmunition und auch Panzermunition.
Das heißt, sonstige Rüstungsgüter, was ja dann den größten Teil ausmacht, das sind nicht nur Helme beispielsweise oder so, was ja manchmal dann so, ne, klingt dann so, ja, aber wir liefern auch Helme oder andere Schutzausrüstung oder so, da fallen auch, ja, Waffen drunter.
Absolut. Also diese Unterscheidung ist ein Stück weit auch sehr künstlich. Also alles, was unter Rüstungsgüter fällt, ist jetzt keineswegs nur automatisch deswegen, sage ich jetzt mal, irgendwie harmlos oder so. Also gerade eben, ne, Getriebe für einen Panzer, na, ohne die kann er halt nicht fahren und nicht funktionieren. Und ob man dann den gesamten Panzer liefert oder das Getriebe, von der politischen Einschätzung, macht es eigentlich gar keinen so großen Unterschied.
Und weiß man was darüber, ob Deutschland aktuell von diesen unterschiedlichen Systemen noch was an Israel liefert? Also entweder Kriegswaffen oder eben sonstige Rüstungsgüter, wie beispielsweise Munition.
Das Problem ist eben, dass wir es nicht genau wissen. Also was wir eben zum Beispiel dann wissen ist, okay, im ersten Quartal 2025 wurden eben Rüstungsgüter im Wert von 28 Millionen geliefert. Und das kann man dann nochmal oft so ein bisschen unterteilen, wie viel davon waren jetzt irgendwie Kriegswaffen. Und es lässt sich aber eben nicht genau sagen, ja, was wurde denn eigentlich tatsächlich geliefert? Ja, sowas weiß man dann immer erst nur, weil es vereinzelt Pressemitteilungen gibt oder wenn dann mit zeitlicher Verzögerung vom Bundessicherheitsrat, der das zentrale Entscheidungsgremium in dem Bereich ist, wenn der dann eine Entscheidung getroffen hat und das dann später an den Bundesrat berichtet. Aber auch da ist oft so, dass man dann erfährt, dass es sich um bestimmte Kategorien handelt. Aber das exakte Waffensystem, was genau ist es denn jetzt eigentlich und wie viel davon, das bleibt meistens im Dunkeln.
Und entscheiden darüber tut der Bundessicherheitsrat. Ist das immer so?
Das ist nicht immer so. Also es entscheidet immer die Bundesregierung. Das federführende Ministerium ist es das Wirtschaftsministerium. Das entscheidet, gerade wenn es um Kriegswaffen geht, auch immer im Benehmen mit dem Auswärtigen Amt. Und über die prominenten, politisch wichtigen und umstrittenen Fälle, da fällt dann die Entscheidung am Ende im Bundessicherheitsrat. Aber ganz vieles, was im Bereich von der Komponentenausfuhr passiert, wird schon auf den untereren Ebenen entschieden und dann auch genehmigt.
Das heißt dann untere Ebene auf Ministeriumsebene, aber je höher dann eben und je, ich sag mal, krasser, umstrittener die Waffensysteme, dann Bundessicherheitsrat. Wer sitzt da drin?
Also im Bundessicherheitsrat sind verschiedene Ressorts vertreten. Natürlich das Kanzleramt mit dem Kanzler, auch Kanzleramtsminister. Dann sind es die Ressorts Verteidigung, Auswärtiges, Inneres. Finanzen ist auch dabei, auch das BMZ ist dabei. Ich glaube, Justiz ist eben auch noch dabei und in dem Fall das federführende Wirtschaftsministerium.
Das sind ja gar nicht mal so viele, ne? Die dann so eine schwerwiegende Entscheidung auch da am Ende treffen, oder?
Genau, ich meine, es ist halt eben auch vor allem im Kern eine politische Entscheidung. Und gerade wenn es sich eben auch um so hochkontroverse Entscheidungen handelt, dann ist es letztendlich eine Entscheidung, die quasi von den Spitzenpolitikern und Politikerinnen der Regierungskoalition getroffen wird.
Jetzt ist das Ganze aber ja ein ziemlich brisantes Thema, was in den Parteien der Regierungskoalition auch diskutiert wird. SPD-Politikerin Isabel Kadematori, habt ihr ja eben schon kurz gehört, sie fordert, die Rüstungsexporte an Israel einzuschränken. Aber was meint sie damit ganz konkret?
Es wird ja oft in dieser Debatte dann argumentiert, dass Israel sich schützen können muss und dass wir die Israelis nicht wehrlos zurücklassen dürfen. Und das teile ich natürlich, aber ich denke, man kann da auch schon differenzieren in der Art der Waffen, die man genehmigt. Also wenn es um Schutzausrüstung für Soldatinnen und Soldaten geht, wenn es darum geht, die Flugabwehr, mit der sich Israel vor Raketenangriffen schützt, zu munitionieren. Solche Rüstungsgüter, finde ich, könnte man weiterhin genehmigen. Man muss auch nicht langfristige Sicherheitskooperationen, die es gibt zwischen Israel und Deutschland, bereits in Frage stellen. Aber Munition und Panzer und Ersatzteile, die in Gaza und anderswo zum Einsatz kommen können und völkerrechtswidrig eingesetzt werden, die sollten man jetzt stoppen.
Was genau meinen Sie mit Sicherheitskooperation? Was wäre da ein Beispiel für?
Also es gibt auch Lieferungen von Israel nach Deutschland für die Flugabwehr in Deutschland. Es gibt auch auf IT- und Software-Ebene, Cybersicherheitsebene Sicherheitskooperationen. Es gibt auch langjährige Projekte wie U-Boote etc., die eine größere Planungszeit auch haben.
Könnte man das so genau stoppen? Also wenn man sich anschaut, ne, die Informationslage zu den Rüstungsgütern, die nach Israel geliefert werden, die insgesamt geliefert werden, das ist ja zum Teil auch wirklich sehr intransparent oder dann immer nur mit sehr starker Verspätung einsehbar, wenn es kleine Anfragen gibt oder wie auch immer. Also könnte man das überhaupt so genau irgendwie zusehen, dass jetzt wirklich nur bestimmte Güter nach Israel geliefert werden, die dann aber auch wirklich nicht im Krieg in Gaza eingesetzt werden?
Aus meiner Sicht kann die Bundesregierung das sehr wohl, denn sie muss ja die Exporte genehmigen. Also es ist ja nicht so, dass die Bundesregierung selber die Waffen liefert, sondern Israel kauft Waffen bei Waffenherstellern in Deutschland und diese Exporte müssen genehmigt werden. Und da kann man natürlich manche genehmigen und andere nicht. Und es stimmt, was Sie sagen, dass die aktuelle Genehmigungspraxis sehr intransparent ist, aber es gibt eben Gesetze, die Berichtspflichten vorsehen, sodass wir im Nachhinein auf jeden Fall erfahren werden, was am Ende genehmigt wurde und was nicht. Und insofern wird es irgendwann ans Licht kommen. Und die Bundesregierung hat die Möglichkeiten, da zu differenzieren.
Können Sie als Bundestagsabgeordnete, auch wenn Sie im Auswärtigen Ausschuss ja stellvertretendes Mitglied sind, können Sie da eigentlich überhaupt, haben Sie da Einfluss auf die Entscheidungsprozesse, welche Rüstungsgüter genehmigt werden, welche nicht? Oder können Sie da eigentlich gar nichts machen, außer in Ihrer Partei insgesamt das zu fordern?
Ich habe in der Tat keinen direkten Einfluss und diese Entscheidungen werden im Sicherheitskabinett getroffen und das ist ein geschlossenes Gremium und da ist auch sehr schwer für mich, Informationen transparent und zeitnah zu bekommen. Insofern ist der Weg für uns Abgeordnete eher der, über unsere Partei und unsere Mitglieder in der Regierung Druck zu machen und es muss letztendlich vom Kabinett insgesamt ein Einvernehmen darüber gefunden werden, welche Maßnahmen man jetzt treffen will, um Israel wieder auf einen Weg zu führen, wo sie das Völkerrecht achten und auch einen Friedensprozess zu starten.
Was macht das mit einem als Abgeordnete, wenn man weiß, okay, die Einflussmöglichkeiten sind ja wirklich sehr, sehr beschränkt bei einem Thema, was man vielleicht wichtig, sehr relevant findet?
Es ist natürlich schwierig, weil die Menschen ja auch von uns erwarten, dass wir das jetzt einfach stoppen. Und es ist natürlich auch ein sehr kontroverses und hartes Thema, wenn man sich dazu äußert, macht man sich nicht nur Freunde, um das jetzt wirklich sehr gelinde zu sagen, ja. Und ich finde aber, dass wir als Abgeordnete eben da auch eine Verantwortung haben, die Dinge auch anzusprechen und auszusprechen und diese berechtigten Sorgen aus der Bevölkerung auch aufzunehmen Und wir sind eben dafür gewählt und wir haben auch die Freiheit, Dinge anzusprechen. Und diese Freiheit muss man dann auch in Verantwortung nutzen.
Haben Sie das Gefühl, da bewegt sich was? Also dass mit Blick auf Waffenexporte, Rüstungsgüter, sich da wirklich jetzt in nächster Zeit etwas verändern wird? Oder bleibt es eher bei weiterhin Kritik, Diplomatie, aber eben keinen konkreten Sanktionen, sage ich mal?
Ich kann noch nicht absehen, ob sich in der Regierung da wirklich was verändern wird. Aber ich merke, wie die Debatte einfach schon sehr viel verändert und wie die Debatte überhaupt ja erst möglich geworden ist in den letzten Wochen und auch viel offener geführt werden kann und diese Kritik ja auch durchaus angenommen wird von Teilen der Regierung und sich ernsthaft damit beschäftigt wird. Und insofern finde ich es gut und notwendig, dass wir diese Debatte jetzt führen. Und die Regierung muss da jetzt ernsthaft sich damit beschäftigen, welche Maßnahmen, sag ich mal, jenseits von gutem Zureden oder auch deutlichem Zureden sie treffen kann, um gemeinsam mit den europäischen Partnern Israel da auch unter Druck zu setzen.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat heute, am Dienstag, bei einer Pressekonferenz in Finnland übrigens gesagt, man berate sich dazu innerhalb der Bundesregierung. Und wenn es Entscheidungen diesbezüglich geben sollte, dann würden die aber nicht öffentlich gemacht werden. Und das ist auch das, was wir in der Arbeit an dieser Folge immer wieder erfahren mussten. Wir haben die zuständigen Ministerien auch nochmal angefragt, ob Veränderungen bei den Waffenlieferungen an Israel geplant sind. Aber da kommt immer nur der Verweis, wir sagen zu diesem Zeitpunkt nichts Genaues dazu. Dasselbe auch gestern in der Bundespressekonferenz. Wenn wir uns jetzt aber den Vorschlag von Isabel Kadematori noch mal genauer anschauen, also dass Deutschland beispielsweise nur noch Schutzausrüstung oder Technologien für Israels Flugabwehr, den Iron Dome, liefern sollte, wäre das umsetzbar? Und könnte man so sicher gehen, dass gelieferte Rüstungsgüter nicht in Gaza eingesetzt werden? Das habe ich den Rüstungsexperten Max Mutschler noch mal gefragt.
Also im Grunde genommen wäre das natürlich eigentlich aus meiner Sicht auch genau die richtige politische Lösung, zu sagen, Rüstungsgüter, die jetzt in Gaza dort im Krieg eingesetzt werden, die werden nicht genehmigt. Weiterhin genehmigt werden aber zum Beispiel gerade solche Komponenten, die für die Raketenabwehr dann benötigt werden. Ich denke aber, dass es in ganz vielen Fällen recht schwierig ist, es quasi so eindeutig auseinanderzuhalten. Also guten und die bösen Waffen oder die Rüstungsgüter. Na, ich hatte ja vorhin die Korvetten angesprochen.
Sind es Kriegsschiffe.
Und die sind eben Teil des israelischen Raketenabwehrschirms auch, weil von denen wiederum Raketen gestartet werden, die dann eben einfliegende Raketen, zum Beispiel von Seite des Iran, dann eben abgefangen werden können. Und gleichzeitig gibt es auch Berichte, dass genau von diesen Korvetten aus auch Ziele in Gaza beschossen wurden. Also das heißt, ganz oft ist es halt sehr schwierig, hier zu trennen. Man kann dann natürlich irgendwie sagen, gut, dann erlegt man da gewisse Begrenzungen auch, so wie man es ja eine Zeit lang für die Ukraine auch gemacht hat, dass man gesagt hat, gut, ihr kriegt Raketen mit einer bestimmten Reichweite, dürft damit aber nicht nach Russland schießen. Hat man ja jetzt mittlerweile aufgehoben. Aber genauso könnte man das natürlich auch in solchem Fall für diese Korvetten irgendwie festlegen. Die Frage ist natürlich, inwieweit sich das dann auch tatsächlich überprüfen lässt, ob sich das israelische Militär, die israelische Regierung dann auch daran hält. Deswegen würde ich sagen, in der Theorie ist sowas denkbar und ich will nicht ausschließen, dass es nicht bestimmte Einzelfälle gibt, wo es Sinn macht, aber ganz oft wird es schwierig sein.
Und Sie sagen aber insgesamt, muss man wirklich sagen, ich meine, Sie sind ja Forscher in dem Bereich, es ist einfach unheimlich schwer, da auch in Echtzeit, sage ich mal, Informationen zu bekommen. Also wir haben das Problem hier auch, wir gucken uns auch Bundespressekonferenzen dazu an, wenn danach Fragen gestellt werden, kommt ganz oft, wird man eben abgewimmelt und es kommt, wir äußern uns dazu nicht, wir sagen nicht zu konkreten Waffensystemen und man kann eigentlich immer nur mit Monaten Verzögerung gucken, was dann irgendwie geliefert wurde. Das ist ja schon wirklich dann sehr herausfordernd, da überhaupt einen Überblick zu bekommen, oder?
Auf jeden Fall. Also die Berichtspraxis der Bundesregierung und im Prinzip kann man sagen, alle Regierungen berichten höchst intransparent über die Rüstungsexportpolitik. Wir bräuchten eigentlich dringend sowas wie ein Rüstungsexportkontrollgesetz, das diese ganzen Regelungen eigentlich nochmal ein bisschen verschärft, auch ein bisschen stärkt und eben vor allem auch für die Berichterstattung eigentlich klarere Regeln für mehr Transparenz festschreibt. Sowas haben wir nicht. Das heißt, die Bundesregierung hat einen großen Spielraum, wie sie da die Informationspolitik gestalten will. Den Spielraum könnte sie natürlich auch nutzen, um sehr viel transparenter zu berichten. Sie tut es, glaube ich, meiner Meinung nach deswegen nicht, weil es natürlich auch aus ihrer Sicht zumindest so ein Stück weit gegen Kritik immunisiert. Sie kann natürlich sich immer darauf zurückziehen, dass kritische Stimmen von außen, dass sie ja den speziellen Fall gar nicht kennen würden. Und das ist dann natürlich tatsächlich schwierig, damit dann auch umzugehen.
Können Sie nachvollziehen, dass Deutschland immer noch Waffen, Rüstungsgüter an Israel liefert?
Nein, eigentlich nicht mehr und eigentlich auch schon seit längerer Zeit nicht mehr. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn es jetzt um Komponenten geht, die allein oder wirklich, sage ich mal, überwiegend eigentlich dem Zweck der Verteidigung gegen Raketenangriffe dienen, aber alle Formen von Waffen und Rüstungsgüter, wo man einfach davon ausgehen muss, dass sie auch im Gaza-Krieg eingesetzt werden, die hätte man schon eigentlich im Prinzip auch schon seit Frühjahr 24, vielleicht sogar früher schon eigentlich nicht mehr genehmigen dürfen, weil es auch relativ klare völkerrechtliche Regelungen hierzu gibt, die eben auch besagen, wenn es ein eindeutiges Risiko gibt, dass diese Rüstungsgüter und Waffensysteme zur Verletzung des humanitären Völkerrechts eingesetzt werden, dann ist die Genehmigung zu versagen. Das steht so im internationalen Waffenhandelsvertrag, den Deutschland unterschrieben und ratifiziert hat. Und wenn wir also vor allem die Bundesregierung bei jeder sich bietenden Gelegenheit immer wieder auf das Völkerrecht pocht und auf die internationale regelbasierte Ordnung und gleichzeitig aber sich genau dann eben nicht dran hält, wenn es nicht ihren Interessen entspricht, dann macht sie sich extrem unglaubwürdig. Das hat sie in früheren Fällen auch schon gemacht, bei Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien und anderswohin. Und das macht sie in diesem Fall allerdings jetzt auch wieder.
Was würde es zum Schluss für Israel bedeuten und auch den Krieg in Gaza, wenn Deutschland keine Waffenexporte nach Israel mehr genehmigen würde?
Ich denke, Deutschland hat einen Hebel über seine Rüstungsexporte nach Israel. Natürlich kann man sagen, gut, Rüstungsgüter kann sich Israel auch anderswoher besorgen, aber das geht auch alles nicht so schnell. Also das heißt, da hätte man schon einen Hebel. Es müsste halt die politische Bereitschaft dazu sein, diesen Hebel auch zu drücken.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge: Monika Ahrens, Anna Kohn, Thomas Otto, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Teilt die Folge gern, wenn ihr denkt, andere könnten die Folge auch spannend finden. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.